Wir hören einen Bibelabschnitt aus dem Lukas-Evangelium im 18. Kapitel. Dort heißt es über Jesus: Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, sagt Jesus, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Schon wieder so ein alter Bekannter, dachte ich, als ich letzte Woche diesen Bibeltext aufschlug. Das Gleichnis ist so schlicht und hat eine solch innere Selbstverständlichkeit, dass es eigentlich doch gar nicht erklärt werden muss. Jedes Kind versteht sofort, was gemeint ist. Das sind zwei Figuren, die kaum kontrastreicher sein könnten. Vorne der eitle Fatzke, der mit geschwollenem Pathos seine eigene Großartigkeit zur Schau stellt und nicht mal ein Gebet vorübergehen lässt, ohne seine Vorzüge zur Geltung zu bringen. Und auf der anderen Seite der Demütige, der sich selbst zurücknehmende stille Beter, der das Geprotze nicht nötig hat. Nur wenn man genauer hinschaut und vor allem wenn man sich konkret klar macht, welche Lebenssituationen hinter diesen beiden Betern stecken, dann werden unsere Fantasien schnell durchbrochen. Und dann können wir womöglich gar nicht ein solches Bild zeichnen. Denn nicht die Pharisäer, sondern die Zöllner waren anfällig für protzige Kleidung. Sie hatten den dicken Geldbeutel und wahrscheinlich auch den dicken Bauch dazu. Und sie feierten die teuren Partys. Sie profitierten nämlich von der römischen Besatzungsmacht. Sie waren sozusagen Kollaborateure, die ihr eigenes Volk ausnahmen. Die Pharisäer dagegen waren schlicht Menschen, die den Gottesdienst ernst nahmen. Völlig zu Recht waren sie angesehene Menschen, denn sie suchten einen glaubwürdigen Lebensstil. Und bei ihnen hörte die Gottesfrage gerade nicht beim Geldbeutel auf, sondern sie waren bereit, ihren Zehnten zu geben, also für Gott ihren Lebensstandard herunterzuschrauben. Gott war für sie genauso real wie die Scheine im Portemonnaie. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Pharisäer so beleibt war wie dieser. Immerhin fastete er zweimal die Woche. Also weg mit dem Bild. Die Menschen damals spürten, dass Pharisäer keine frommen Phrasen dreschen, wenn sie einen glaubwürdigen Lebensstil einfordern, denn sie waren selbst der Inbegriff einer Ernsthaftigkeit im Frommsein. Sie arbeiteten mit geradezu aufopfernder Energie daran, dem Volk seinen Glauben zu erhalten. Die Zöllner dagegen, die haben die Loyalität zu ihrem jüdischen Volk längst aufgegeben, zugunsten ihres fragwürdigen Geschäftsmodells. Wenn man sich das klar macht, dann ist es alles andere als selbstverständlich, dass Jesus hier den Zöllner lobt und den Pharisäer durchfallen lässt. Man fragt sich sogar, hat denn Gott bzw. sein Sohn gar kein Gefühl dafür, dass der Zöllner ein Lump ist und der Pharisäer ein ernster und damit auch ernstzunehmender Mann? Wird denn jetzt alles umgedreht, was der normale Menschenverstand als Recht oder Unrecht bezeichnet? Was ist das für ein merkwürdiger Gott? Dieser Spannung müssen wir uns bewusst werden, sonst verliert das Gleichnis seine Dynamik. Und genauso wie wir es aushalten müssen, dass wir uns hier wie bei fast jedem Gleichnis nicht nur auf die eine Seite stellen können, weil wir selbst in beiden Personen mit drin sind. Wer von den Rechtschaffenen unter uns, die doch eigentlich ein Leben nach den Geboten Gottes führen möchten, ist noch nie erschrocken über seine Abgründe? Wer kennt das nicht, dass man betroffen in den Spiegel schaut und zutiefst beschämt ist, weil das, was man sich vorgenommen hat, nicht eingelöst wurde von einem? Weil man gekniffen hat, wo es drauf ankam? Oder weil man an anderer Stelle womöglich einen geradezu gnadenlosen Ehrgeiz entwickelt hat, der nicht mehr nach rechts und links schaute? Und es gibt natürlich auch eine ganz andere Variante unter uns Christen heute. Womöglich ist sie inzwischen viel mehr verbreitet als diese Suche nach Rechtschaffenheit. Wie viele Christenmenschen empören sich verächtlich über die sogenannten Pharisäer und leben längst eine Art Zöllnerhochmut. Da wird dann die Freundlichkeit Gottes, mit der er dem Sünder begegnet, zu einem Ruhekissen, auf dem man es sich gemütlich gemacht hat. Und diese selbstzufriedene und deshalb widersprüchliche Demut kann dann auch seltsame Blüten treiben. Dann klopfen sich die Leute selbst auf die Schulter und beten heimlich: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so hochmütig bin wie dieser Pharisäer da. Ich weiß, ich bin ein Ungerechter, ein Betrüger, vielleicht sogar auch ein Ehebrecher, aber so ist nun mal der Mensch. Und ich bin mir wenigstens darüber im Klaren. Und gerade darin bin ich dann doch noch ein Quäntchen besser als der andere. Nicht wahr, lieber Gott, du kannst stolz auf mich sein, nicht weil ich alles richtig mache, aber weil ich dir nichts vormache. Ich bin wenigstens ehrlich und stehe zu meinen Fehlern. Meinen Sie, dass Gott daran Freude hat? An dieser Zöllner-Hochmut? Bei manchen Christen werden dann auch die Schuldbekenntnisse zu einem raffinierten Trick. Man kokettiert mit seinen Fehlern, ist geradezu stolz auf seine vermeintliche Demut, genießt den Gedanken, welche Freude doch Gott jetzt an dieser Selbsterniedrigung haben müsste, wenn man sich jetzt wieder mal zurückgehalten hat und den sogenannten niederen Weg gegangen ist. Selbstzufriedene Demut nennt man das. Kein Wunder, dass viele, die eigentlich eine Beziehung mit Gott suchen, die eigentlich sich mit Interesse an die Gemeinde Jesu herantasten, davon geradezu abgestoßen werden, von dieser Form der selbstzufriedenen Demut, die einem manchmal begegnet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott daran eine Freude hat. Ja, man kann die großartige Botschaft der Gnade Gottes, ja, die Botschaft von der Vergebung kann man geradezu pervertieren, wenn man mit ihr die eigene Selbstzufriedenheit kaschiert. Auf der einen Seite sind wir nicht alle Sünder, also lasst uns doch dazu stehen, dann sind wir wenigstens ehrlich und können auch noch stolz darauf sein. Oder man kokettiert vermeintlich fromm mit seiner ach so großen Demut und suhlt sich selbstgefällig im Sündersein und ist stolz darauf, dazu zu stehen. Ganz so einfach ist die Antwort nicht. Ich will es deutlich sagen, ob man, um die Bilder aus dem Gleichnis zu nehmen, Zöllner oder Pharisäer ist, ob man Gott lieb ist oder von ihm abgewiesen wird, das liegt gar nicht an bestimmten Eigenschaften, auch nicht daran, ob man äußerlich demütig ist oder nicht, also ob man sich etwas vormacht oder ob man ehrlich ist. Es geht nämlich hier um etwas anderes. Die Pointe des Gleichnisses liegt woanders. Um dem auf die Spur zu kommen, sollten wir uns nochmal anschauen, welche Parallelen die beiden eigentlich mitbringen, wo sie eigentlich im Gleichklang sind. Beide suchen die Gemeinschaft mit Gott, und zwar im Tempel. Die wollen offensichtlich was. Die suchen Gott nicht einfach nur draußen in der Natur, wie man es heute oft erlebt. Wer Gott in der Natur sucht, fragt nämlich meist gar nicht nach Gott selbst, sondern möchte nur einen religiösen Schauer erleben, aber im Übrigen so bleiben, wie man ist. Denn der Gott der Natur tut einem nichts. Der gibt einem keine Befehle, der richtet einen nicht, der lässt einen nur ein bisschen genießen, sich ein bisschen genießen. Der Naturgott, So sagt einmal der berühmte Theologe Helmut Thielicke, der Naturgott ist in seiner Erhabenheit auch erhaben über unser Privatleben. Aber die beiden Personen aus unserem Gleichnis wollen mehr. Sie treten vor die Heiligkeit Gottes. Sie wollen nicht in einer billigen Unverbindlichkeit leben, sondern stellen sich Gott. Und das sollten wir nicht vergessen, wenn wir das Gleichnis deuten. Und dieser Gottesdienst, den die beiden jeweils feiern, ist noch in anderer Hinsicht miteinander verwandt. Beide treten vor Gott in einer Haltung der Dankbarkeit. Ich finde das auch bei dem Zöllner. Denn in der Art, wie er seine Bitte äußert, ist er zugleich dankbar dafür, dass es überhaupt so etwas wie Gnade gibt. Er sagt, Herr, sei mir gnädig. Dass man auch als ein Unwürdiger in das Heiligtum hineingehen kann. Man also nicht nur winselnd vor der Tür stehen oder krank vor Heimweh wie um das verloren gegangene Paradies außen herumschleichen muss. Danke, dass ich hier sein kann und mit dir sprechen darf. Dieses Gebet geht doch dann der geäußerten Bitte voraus. Aber auch der Pharisäer dankt Gott. Er sagt nicht einfach, schau mal, lieber Gott, was ich für ein feiner Kerl bin, du kannst stolz auf mich sein. Das wäre eine böse Karikatur von ihm. Nein, er dankt Gott dafür, dass Gott Großes an ihm getan hat, dass er ihn von den Ketten des Betrugs befreit hat, von den Ketten der maßlosen Triebe, des Egoismus und der deshalb nun erhobenen Hauptes dem Reich Gottes entgegengehen kann. Selbst wenn sich der Pharisäer für einen feinen Kerl hält, dankt er immerhin Gott dafür, dass er ihn dazu gemacht hat. Was soll man dagegen sagen können? Wissen Sie schon, der Umstand, dass die beiden mit einem Dankgebet vor Gott treten, unterscheidet sie von so vielen anderen. Die meisten beginnen ja nur zu beten, wenn sie eine Bitte haben. Und bald darauf wird Gott wieder vergessen. Das war dann nur eine vorübergehende Gebetspanik, die in ihnen ausgebrochen ist. Aber wer Gott dankt, zeigt damit immer, dass es ihm nicht nur um das Hier und Jetzt geht, Gott nicht nur ein Mittel zum Zweck ist, sondern dass es ihm um Gott selbst geht. Um die Gemeinschaft mit ihm, um den Frieden mit Gott. Das ist mehr als nur eine eilige Bitte. Nochmal, beide wollen offensichtlich in einem ernsthaften Sinn in Beziehung zu Gott treten. Sie gehen in den Tempel und beginnen ihr Gebet mit Dankbarkeit. Warum wird dann aber das Gebet des Zöllners angenommen und das des Pharisäers abgelehnt? Wo liegt die eigentliche Pointe? Und wie gesagt, es reicht mir nicht zu sagen, der eine war unehrlich und der andere ehrlich. Schließlich bekennen ja beide etwas über sich. Stellen Sie sich mal vor, der Pharisäer würde sich gleichermaßen wie der Zöllner als abgrundtiefer Sünder bezeichnen. Wäre das ehrlich? Wäre nicht gerade das eine heuchlerische und völlig übertriebene Demut? Wenn wir alle Unterschiede nivellieren würden und sagen würden, wir sind ja doch ohnehin alle gleich. Als Pharisäer kann er diese Gleichmacherei nur ablehnen, nicht nur, weil es ihm persönlich gegen die Ehre gehen würde, sondern auch gegen die Ehre der Gebote Gottes, als würden diese Gebote plötzlich nichts mehr gelten. Das kann doch nicht egal sein, ob man Gottes Gebote erfüllt oder nicht. Was wäre, wenn plötzlich der Spitzbube mit dem Soliden auf die gleiche Stufe gestellt würde? Das kann nicht Gottes Wille sein. Wir würden Gottes Willen und seine Gebote damit zum Gespött machen. Wir merken, diese Geschichte ist nicht ganz so kinderleicht zu begreifen, wie beim ersten Hinschauen angenommen. Was ist der springende Punkt? Der Unterschied ist, dass der Pharisäer sich selbst gewissermaßen nach unten misst. Er wählt den bösen Zöllner zum Maßstab. Er positioniert sich in Abgrenzung zu ihm. Und so tappt er zunächst auf einer zwischenmenschlichen Ebene in dieselbe Falle, die jeder von uns kennt, wenn er beginnt, sich über andere zu entrüsten. Ich möchte es mal sagen, unser Deutschland heute ist geradezu eine Entrüstungsgesellschaft geworden. Jeder klatscht und tratscht über schlimme Prominente oder auch wenigstens über den Nachbarn, der sich mal wieder unmöglich benommen hat. Aber das eigentliche Motiv ist immer gleich. Man entrüstet sich und kommt in diesem Augenblick selber gut weg. Kann mit dem wohligen Gefühl sagen, so etwas gibt's bei mir nicht. Oder wenigstens sowas gibt's bei mir vielleicht auch, aber ich bin ja schließlich kein Minister. Man bestätigt sich in seiner eigenen Vorzüglichkeit, indem man sich über andere entrüstet. Und das braucht nicht viel, dass man sich nicht nur über die Schwächen entrüstet, sondern sich regelrecht in den Schwächen der Mitmenschen weidet. Hoffentlich ist man dann noch sensibel genug, spätestens jetzt die eigene Hochmut zu entdecken, die in einem solchen Verhalten liegt. Der Pharisäer nimmt den Zöllner zum Maßstab und schaut nach unten. Und er hätte das nicht nötig gehabt. Aber weil er es offensichtlich doch nötig hatte, bekommt seine Rechtschaffenheit den Knicks der Eitelkeit. Den Knacks der Eitelkeit. Wehe dem, der das nicht erkennt. Wehe dem, der selbst in dieselbe Falle tappt. Soweit der zwischenmenschliche Bereich, aber ausschlaggebend in dem Gleichnis ist nochmal etwas anderes. Es geht nicht nur darum, heimliche und zugleich hässliche Eitelkeit zu entlarven. Es geht um Größeres. Es geht um die Frage, wie wir angemessen vor Gott treten. Herr, lehre uns beten, sagten die Jünger zu Jesus. Und er hat ihnen ja dann das Vaterunser gelehrt, aber er hätte ihnen genauso auch direkt danach dieses Gleichnis sagen können. Wie kann ich denn angemessen in die Gegenwart Gottes treten? Und die Antwort heißt, vergleich dich nicht mit anderen. Und erst recht nicht nach unten. Wenn es um Gott geht, dann geht es um dich und um ihn. Und eben nicht in diesem Moment um die anderen. Nicht um deine Positionierung in einem Frömmigkeitsranking, jetzt irgendwo in der Gemeinde oder gegenüber anderen, die womöglich außerhalb stehen. Wer wie der Zöllner ins Staunen kommt, dass niemand Geringeres als Gott selbst jetzt mit ihm zu tun haben möchte, der schaut jetzt nicht mehr nach rechts und links. Der fängt auch nicht an, eine Hierarchie von oben und unten zu setzen. Dem Zöllner wäre auch nie der Gedanke gekommen zu sagen, dieser Pharisäer da vorne ist zwar ein anderes Format als ich, aber der wird auch schon seinen Dreck am Stecken haben. Auch der ist ein Sünder. Natürlich hätte er damit sachlich recht gehabt, aber wenn man mit Gott in Beziehung tritt, sind einem solche Erkenntnisse völlig gleichgültig. Es geht jetzt um etwas anderes. Gott selbst ist der Maßstab. Nicht der Vergleich zum rechtschaffenden Pharisäer, sondern die Erfahrung der Reinheit, der Heiligkeit Gottes wird dem Zöllner bewusst gemacht haben, wie sehr er Vergebung braucht. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Der wagte nicht mal, Gott allzu vertraulich anzusprechen, weil ihm das völlig unangemessen erschien. Der sagte nicht, lieber Vater im Himmel, aber er spürte, wie Gott zu ihm sagte, du mein liebes Kind. Beim Nachdenken über diese Geschichte ist mir jener besondere Moment wieder neu vor Augen gekommen, wie es wohl gewesen sein muss, als unsere Großväter nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg in den Gottesdiensten gerufen haben, Gott sei uns Sünder gnädig, nachdem sie alle zutiefst erschüttert waren, was geschehen ist, was sie getan haben und was sie versäumt haben. Das war das Gebet des Zöllners im Tempel. Aber diese Ernsthaftigkeit hielt damals nur ganz kurze Zeit an. Kaum, dass sie anfingen auszusprechen, wie schlimm doch auch die anderen waren, war wieder schon alles verpufft. Aus der Einsamkeit vor Gott entstand wieder das Verhängnis des sich gegenseitigen Messens, des Vergleichens. Und sei es, dass man jetzt auf die Scheinheiligkeit der Pharisäer geschaut hat unter den Siegermächten. Ich möchte zum Schluss kommen mit drei Bemerkungen. Erstens, Bibelkenner wissen vom Apostel Paulus, wie er sich gelegentlich selbst rühmte gegenüber seinen Gegnern. wie er deren Urteil zurechtdrückte und deutlich machte, dass sie keinen Grund haben, ihn zu verklagen. Am Beispiel von diesem Paulus wird deutlich, dass es sehr wohl Unterschiede gibt zwischen den Menschen und wir unser Gleichnis nicht so verstehen sollen, als würde plötzlich alles nivelliert werden, gleichgültig sein. Vor Gott sieht es aber anders aus. Seine Liebe zu uns ist kein Akt der Belohnung, sondern der Gnade. Paulus rühmt sich nicht vor Gott. Seine Liebe ist ein Akt der Gnade, und zwar für jeden. Und deshalb müssen wir es aushalten, wenn zum Beispiel beim Abendmahl neben uns jemand steht, der eher ein Zöllner als ein Gerechter ist. Und Gott allein soll urteilen, warum der da steht und was er von Gott erbittet. Genauso wie Gott auch darüber urteilt, warum ich da stehe und was ich von ihm erwarte. Und hoffentlich nichts anderes als das Gebet, Gott sei mir Sünder gnädig. Und das ist auch schon die zweite Bemerkung. Was wissen wir Menschen denn wirklich voneinander? Was hat der Zöllner, der Pharisäer vom Zöllner gewusst? Vergessen Sie das bitte nicht. Wir leben heute noch zwischen unseren ständigen Fehlurteilen, die wir jetzt fällen, und dem einen großen Urteil, das überraschend ausfallen wird, dem Urteil des jüngsten Gerichtes. Und zuletzt das Dritte. Der Zöllner wird damals nicht weggegangen sein, ohne zu staunen über die unermessliche Güte Gottes. Und dieses Staunen setzt Veränderung frei. Und wer weiß, vielleicht ist er ja einer geworden, der ein Jahr später dann wieder im Tempel betete. Und diesmal so: Ich danke dir, lieber Vater, dass du mir geholfen hast, mein Leben neu zu gestalten. Danke für den Mut zur Veränderung, die ich durch deine Barmherzigkeit erfahren habe. Danke, dass du mich sichtbar geführt hast und mein Leben gestaltet hast. Aber eines will ich nie vergessen: Ich muss mich vor dir nicht produzieren, muss mich nicht darstellen und muss mich auch nicht durch unschöne Vergleiche mit anderen vor dir groß machen. Denn ich lebe nach wie vor und bis zu meinem Ende einzig und allein von deinem Erbarmen. Amen.